Was ich alles nicht mag.
Ja, schlimm.
Ich mag keinen Sauterne, ich mag kein Gamay, Beaujolais nicht. Ich mag dies nicht, ich mag das nicht.
Auxerrois nicht, ey. Auxerrois nicht. Alles abgewatscht.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Flo.
Hallo Felix.
Wir sind eigentlich noch in der Sommerpause, oder? Erstmal Prost mit Wasser hier.
Eigentlich sind wir noch in der Sommerpause, ja.
Ist erst 4 Wochen her, dass wir die letzte Folge live gestellt haben, oder so ein bisschen, ungefähr so. Also noch, wir sind noch im August und wir haben im August noch eine Folge live gestellt. Genau, ich hatte ein bisschen Arbeit mit in den Urlaub genommen. Und wir werden diese hier, glaube ich, erst Ende September oder sowas live stellen. Und wahrscheinlich auch als zweite. Wahrscheinlich werde ich muss mit Sascha noch ein loses Ende aufknüpfen. Deswegen wird das wahrscheinlich die erste in der neuen Staffel werden, sozusagen. Aber ich habe einen Wein, den wir heute Abend hier verkosten werden, den ich vorher unbedingt im Podcast unterbringen musste.
Das passt ja.
Wir treffen uns nämlich heute.
Und ich musste deine schlimme Hausaufgabe loswerden.
Super cool.
Die mich bis in den Schlaf verfolgt hat. Deswegen ist es gut, dass wir das jetzt bekommen.
Genau. Dann kommen die anderen Blindflieger, Olli und Sascha und noch 2 Leute und dann haben wir hier eine Wahnsinnsprobe vor uns. Kann ich schon mal ankündigen. Die wissen alle nicht, was sie erwartet. Ich habe das alles schon aufgemacht, damit das belüftet, weil wir heute junges Gemüse trinken. Boah, da waren aber so gute Sachen dabei.
Da freue ich mich schon.
Ja, das wird großartig. Sollen wir loswürfeln?
Wir würfeln.
2.
Na, 2. Eine 4.
Ach, ich glaube, die Reihenfolge gefällt mir. Ja. Sehr gut.
Okay. Passend zu Felix' Aufgabe, 10 Rieslinge, die man mal getrunken haben muss, gibt es natürlich einen Riesling. Und zwar ein Riesling GG, Mülsheim, Zellerweg am Schwarzen Herrgott von Battenfels Spanier. Die hatte ich angeschrieben, Battenfels Spanier und Kühlingürt, ob sie mir dieses GG zur Verfügung stellen. Das haben sie gemacht. Ist das 2023er GG. Ich glaube, Felix findet den super. Der ist nämlich Bombe.
Sehr gut. So.
Tschüss, mein Lieber. Ich finde das so gut. Ich muss ja nachziehen, nachdem du das letzte Mal bei der Liste so was Tolles eingeschenkt hast. Ohne dich vorbeeinflussen zu wollen.
Ja, nee, ist okay. Beeinflussung ist völlig okay.
Also, du hast mir wirklich die schlimmste Hausaufgabe aufgegeben, die es gibt. Da kannst du ja nur verlieren. Also Nein. Bei diesen Listen kann man ja sowieso nur verlieren.
Mit der schlimmsten Rebsorte der Welt beschäftigen, dann meine Meinung zum Standard erheben. Ey, alle möglichen Menschen beneiden mich um diese Aufgabe.
Hast du es auch wirklich klug abgeschoben, ne? Weil wenn jetzt Winzer XY sich auf den Schlips getreten fühlt, weil wir ihn nicht unter die 10 Rieslinge, die man mal getrunken haben muss, erhoben hat, kann man sagen, ja, es war ja der Moosbauer, der das gemacht hat, habe hier nichts mit zu tun. Ja, das war schon sehr schlau, ne? Gerade aus Wiesbaden kommen und dann die Hände schön in Unschuld waschen. Also ich kann nur verlieren. Ich habe da ewig drüber nachgedacht. Es ist so schwer, weil Riesling so eine vielschichtige Rebsorte ist. Was man erst gar nicht meint, aber es hat ja so viel verschiedene Facetten und Varianten und Qualitätsstufen und Anbaugebiete, ist ja schrecklich. Ich werde schummeln ohne Ende.
Aha.
Ja, also ich werde versuchen zu schummeln, wo es nur geht.
Ich habe auch noch gesagt, ich werde noch dazwischen reden. Ganz ja, klar.
Ganz logisch, klar.
Meine Meinung und so weiter.
Und das,
den hast du nicht dabei.
Was? Das gibt's überhaupt nicht, dass du dich das traust. Und ich habe es auch ein bisschen nach Preis und Verfügbarkeit gemacht.
Mhm.
Also ich habe mir jetzt nicht die teuersten Rieslinge aus Deutschland auf die Liste draufgeschrieben und gesagt, naja, ADL von Emery Schönleber muss man mal getrunken haben. Würde ich sagen, ja, vielleicht. Der ist aber auch total teuer und den kriegt man nicht überall.
Ja.
Deswegen würde der auf so eine Flohliste nicht draufkommen. Genauso wie ein Kirchenstück von Birklin Wolf oder so.
300 Euro aktuell, ja.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Wo ich dachte, ja, ich habe schon wahnsinnig tolle Kirchenstücke von Birklin Wolf getrunken. Ich habe mal eine sehr tolle Probe in der alten Cordoba gemacht. Birklin Wolf und Buhl, die ganzen großen Lagen nebeneinander aus der Magnum, zwar toll, aber denke ich mir auch, naja, sind schon sehr hoch. Also das ist schon habe ich schon ein bisschen mit in meine Liste mit reingegeben.
An der Stelle muss ich aber sagen, wir haben jetzt den neuen Jahrgang ADL probiert bei der in Wiesbaden. Der und der Pettental von Keller waren schon irgendwie vielleicht das Stärkste, was überhaupt da gezeigt wurde. Mhm. Heiße 100-Punkte-Kandidaten. Also ich glaube, Stuart hat ADL auch schon 100 Punkte gegeben. Mhm. Habe ich jetzt gerade gesehen, stimmt. Und das kann ich gut verstehen. Aber Leute, in Jahren wie diesen gibt es einfach 2, 3, 4 100 Punkte. Und es müssen nicht immer die teuren sein. Es gibt auch ein paar andere, die sehr gut sind.
Das denke ich nämlich auch. Mhm. Und ich habe bei gewissen Weinen, da werde ich später noch zu kommen, irgendwann eine Entscheidung treffen müssen, weil es ist ja total schwer. An der Nahe wird man das so ein bisschen sehen. Mhm. Was wählt man da aus? Ne? Mhm. Weil 10 Riesling ist ja nicht viel. Mhm. Und da muss man dann irgendwie so für sich selber überlegen, was nimmt man. Anfangen würde ich aber mit den restsüßen Rieslingen.
Sehr gut.
Denn ich bin der Meinung, man muss restsüße Rieslinge aus Deutschland getrunken haben. Unbedingt.
Ja, das gilt sogar für jeden Menschen, der sich für Wein interessiert, auf der ganzen Welt. Ansonsten denke ich mal, Verfügbarkeit hat immer so. Aber wer keinen Rest, wer niemals einen richtig guten Cabi getrunken hat, dem fehlt wirklich was.
Ja. Mit Cabi fange ich an. Mhm. Ich habe ausgewählt Schloss Lieser Niederberger Helden.
Ja, Niederberger Helden.
Niederberger Helden, genau.
Super.
Finde ich ganz oft einen Bombenwein. Mhm. Und wenn ich ihn nicht einen Bombenwein finde, finde ich ihn immer noch einen sehr passablen Wein. Schloss Lieser ist sowieso für mich so ein konsequent toll produzierender Betrieb.
Ja.
Thomas Haag macht das super. Die machen ganz tolle Weine im restsüßen Bereich, auch im trockenen Bereich. Wobei ich jetzt zum Beispiel von der Mosel kein GG drin habe, weil darüber, finde ich, kann man streiten. Muss man mal ein Mosel GG getrunken haben, aber da können wir vielleicht später noch mal kurz drüber reden.
Super Wahl, finde ich.
Das wäre meine Kabi-Empfehlung.
Ja.
Einmal Schloss Lieser, Helden, Kabi.
Es ist auch ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich glaube, die Kabis liegen da mittlerweile so bei 20, 25 Euro. Das ist natürlich nicht wenig Geld, aber das ist auch Kunstwerk. Finde ich gut.
Ja.
Super Idee.
Dann habe ich jetzt Schummel nicht schon. Ich habe ja gesagt Schummel. Spätlese, Auslese. Ich lege mich da jetzt nicht fest. Das darf man sich selber aussuchen. Das ist auch ein bisschen jahrgangsabhängig. Mhm. Prüm. Wilner Sonnenuhr. Ich finde, man muss einmal einen gereiften Prüm getrunken haben. Spätlese oder Auslese.
Gut gereift. Und jetzt, weil haben ihre Preise gerade mehr oder weniger verdoppelt. Dann liegen jetzt, glaube ich, die Kabis bei 40 oder sowas. Die gab es lange Zeit in anderen Abführungen geschenkt. In der Gastronomie, Everybody's Darling. Rennt in die Gastro, schaut, dass ihr gereiften Prüm trinkt. Das geht noch 3-4 Jahre. Dann kommen die teureren Jahrgänge. Dann wird das ein deutlich teureres Handeln. Man muss sowieso mal Prüm getrunken haben. Das stimmt. Es ist nicht geschummelt. Man muss mal Prüm getrunken haben.
Ich habe geschummelt, weil ich spät
und auslese. Die machen halt kein Weißburgunder. Also. Nee.
Weil ich spät und auslese da so zusammengefasst habe. Da habe ich mich nicht so festgelegt. Was ich aber sage, und da stehe ich zu, es muss nicht unbedingt die Goldkapsel sein.
Nee.
Also ich finde, da kommt man mit der weißen Kapsel auch wirklich sehr nah an diese Prüm-Aromatik. Ich würde es schon eine Prüm-Aromatik nennen. Es ist schon was Besonderes, wie die ihre Beine machen. Ja.
Also das ist halt relativ reduktiv am Anfang und das wird dann aber mit der Zeit, geht das ein bisschen in was etwas Nobleres über. Am Anfang stinkt das einfach nur.
Unglaublich. Deswegen auch gereift, weil es kriegt schon auch viel Schwefel ab. Also das muss man schon ein bisschen wegreifen lassen. Aber kriegt man ja auch noch gereift zu kaufen. So ist es ja nicht, das ist verfügbar. Dann kommt jetzt ein Wein, da habe ich lange drüber nachdenken müssen. Weil das trinkt man nicht so oft, dass ich in meiner geistigen Verkostungsnotiz oder auch in meinen handschriftlichen Verkostungsnotizen so nachlesen konnte und das Beerenauslese. Ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass man mal unbedingt eine Trockenbeerenauslese getrunken haben muss.
Nee.
Ich bin auch nicht der Meinung, dass man unbedingt mal einen Eiswein getrunken haben muss. Ich bin aber der Meinung, man muss mal eine gute Beerenauslese getrunken haben. Weil Trockenbeerenauslese und Eiswein, das geht mir manchmal von der Aromatik her, finde ich das, weiß ich nicht.
Also es gibt keine guten Eisweine mehr in Deutschland.
Das, haben mich keine,
nicht
so ab,
das ist alles mittlerweile belegt, weil es einfach nicht kalt genug wird. Bis zum, also der Oktober, November ist oft nicht mehr kalt genug. Und es ist wahnsinnig schwierig, diese kristalline Klarheit im Wein zu behalten, wenn dann doch schon so ein bisschen Botrytis ist oder ein bisschen über Gebühr eingetrocknet. Und deswegen sind die meisten Eisweine nicht mehr so strahlend. Da kannst du fast schon sagen, gehst lieber nach Kanada. Die machen das zwar im Kühlhaus, dürfen sie halt, das dürfen die Deutschen nicht. Aber dafür hast du diese kristalline Klarheit dann. Das ist, und die, die noch so sind, sind mittlerweile so reif, dass die kristalline Klarheit auch nicht mehr so wirklich strahlt. Also sonst hätte ich immer gesagt, klar, Harald Hexhammer ist dann irgendwo jemand, der bis zu 5 verschiedene Lagen Eisweine gemacht hat in seinen besten Zeiten, Deutschlands Eisweinkönig. Und ist, glaube ich, dann war eine Zeit lang, vor 10 Jahren hätte ich noch gesagt, man muss mal Hexhammer Eiswein getrunken haben. Ich habe die Sachen ja auch 3 Jahre für den Gourmillon verkostet, sehr kritisch begleitet sozusagen. Da waren auch immer noch so 1-2 Sachen dabei, die waren sehr gut, aber das war dann, glaube ich, 2016 oder sowas. Und das ist auch schon wieder 8 Jahre her.
Gehst du mit?
Gehe ich mit, Bärenauslese. B.A.
B.A. Dr. Crusius Treiser Bastei.
Schön mal, haben wir schon 1-2 Mal zusammen getrunken, glaube ich.
Das ist die B.A., die mir eigentlich am Anfang sofort in den Kopf schoss, weil ich damit eine sehr schöne Verkostungsnotiz in meinem Kopf abgespeichert hatte. Und dann dachte ich mir, warum das Zerdenken, wenn das so hochploppt und wir haben das 2-3 Mal getrunken, es war immer gut, das ist nicht zu teuer, das kostet 40 Euro ungefähr, 40, 45 Euro, glaube ich, für den 18er oder so, habe ich im Netz gefunden. Das ist eine wirklich schöne Bärenauslese.
Die Bastei ist eine von 2, 3, 4 Lagen an der Nahe, die man am Geschmack erkennen kann. Die meisten Lagen an der Nahe sind wirklich nicht, das ist keine Chance. Und die Bastei hat, wenn sie typisch ist, dieses Jahr war sie typisch in Wiesbaden, sowohl von, es gibt sie ja jetzt nicht nur von Crusius als GG, sondern es gibt sie jetzt auch von Gut Hermannsberg. Und sie hat dann so eine leichte Grüntee-Aromatik. Ganz, ganz selten an der Nahe, dass man mal so eine typische Aromatik hat. Der Hallenberg hat immer diese rauchig malzige Art und das war es dann eigentlich auch schon. Und diese, das ist ganz schön, das passt in der BA auch super gut. Ja, spannend. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich eigentlich eine BA habe. Also natürlich diese, aber da kannst du nicht sagen, der ist es jetzt. Diese, die Wehlener Sonnenuhr, die Zeltinger Sonnenuhr, das sind so Lagen, die in der BA unglaublich flirren können, die ja also so wahnsinnig strahlen können. Und Irzwürz sollte man nie unterschätzen mit dieser häufig so dieser Erdbeeren mit Schlagsahne-Aromatik, ja, dieses Rotliegenden. Das sind so Dinge, aber die sind leider eben dann von guten Betrieben wahnwitzig teuer in der Prälade, noch schlimmer. Also das kostet dann halt alles richtig Geld. Da kostet die BA dann oft schon 100 Euro für die Halbflasche.
Und das ist genau auch mein, das hat mich davon überzeugt, diesen Wein auszuwählen, weil er halt bezahlbar ist. Und ich nicht 100, 150 Euro für eine Halbflasche ausgeben muss, um das mal getrunken zu haben. Und ich glaube, dass man diese schöne Art eines Süßweins mit Frische und so einer gewissen besonderen Aromatik da auch findet.
Ja, gut.
So, das war's. Rest süß. Sind wir durch. Mehr nicht. Sag ich, reicht. Jetzt kann man mich schon zerreißen in den Kommentarspalten. Was? Du hast nicht. Wie konntest du?
Nö, finde ich, also, eine schöne Auswahl.
Dann kommen wir zu trocken. Das mache ich ein bisschen erstmal gebietsweise. Außer Pfalz muss man meiner Meinung nach einmal Bürklenwolf getrunken haben. Geht gar nicht anders. Ich finde, Bürklenwolf ist dann doch immer noch mal ein bisschen strahlender, bisschen ausdefinierter und verlässlich in der Qualität. Also da gibt es...
Ja. Ist leider wahnsinnig teuer.
Wahnsinnig teuer, aber das ist eine Sache, wo ich sagen würde, okay, nee, das muss man mal gemacht haben. Meine Wahl fällt da auf den Pechstein, auch wenn er sehr teuer ist, weil ich finde, man muss auch einmal Pechstein getrunken haben. Durch den Basaltzug.
Ja, wenn ich das richtig erinnere, hat mich dieses Jahr der Pechstein nicht so abgeholt. Glaube ich, komplett, die komplette Lage. Im schlimmsten war der Kieselberg. 3 Weine, keiner hat es ins Block geschafft.
Habe ich gelesen.
Weil die so fett waren. Also als hätte jemand im Kiesel, als wäre es im Kieselberg einfach noch ein bisschen wärmer gewesen als im Rest. Ich glaube, Pechstein war dieses Jahr auch nur so ganz okay. Geißböwer, glaube ich, hat man ganz gut. Das ist ja die Monopollage, nicht?
Genau, und auch die günstigste.
Ja, aber mittlerweile auf 65 Euro, glaube ich, das GG. Das ist das günstigste GG. Das ist alles mittlerweile schwierig, aber man hört, aber da sprechen wir beim nächsten Mal drüber. Man muss mit Sascha noch ein kleines Market-Update machen. Man hört, dass da auch wahrscheinlich demnächst dann die ersten Korrekturen kommen.
Das kann gut sein. Alternative bei Bürklenwolf immer die Premier Grüß. Da haben die eine wahnsinnige Lagendichte, Lagenvielfalt an verschiedenen Sachen, egal ob das Mais Rechbechel ist oder das Wachenheimer Gerümpel, ganz tolle erste Lage bei den Premier Cru. Und jetzt kriegen die neu, das finde ich ganz spannend, Wachenheimer Schlossberg. Das ist ziemlich kühl, da macht im Moment nur Pfäffingen eine erste Lage und Bürklenwolf hatte da was verpachtet und das haben die jetzt wieder zurückgenommen zu sich. Gut. Mal gucken, wann dann das erste Mal kommt. Das war es erstmal aus der Pfalz. Überraschung. Erstmal nur
ein. Kein Rebholz. Hui.
Okay. Erstmal nur ein. Es kommt später noch ein bisschen was. Jetzt kommen wir an die Nahe. Da schummel ich. Ich habe jetzt was ausgewählt. Und das ist ein Wein, aber eigentlich sind es zwei Weine. Aber im Pairing Schönleber Halenberg Frühlingsplätzchen. Im Vergleich. Das Dunkle und das Helle. Was ich einfach sehr gut finde, um das gegenüberzustellen. Da kann man mich jetzt schelten. Genauso gut könnte man das von Schäfer Fröhlich machen. Oder man könnte auch sagen, man muss mal einen Dönner Hermannshöhle getrunken haben.
Nee, da bin ich anderer Meinung. Also mit Schäfer Fröhlich darüber kann man reden, aber dann müsste 15 Jahre alte Weine holen, weil der Hausstil natürlich erstmal sehr dominant ist. Am ehesten könnte man sagen, das kannst du spielen mit beispielsweise Gunderloch, Pettental versus Rothenberg. Diese hellen und eher erdigen Lagen, finde ich, ist eine super schöne Idee. Klar bietet es sich da an, jetzt bei Emre Schönleber, weil auch ein bisschen Masse da ist im Markt, weil man es kaufen kann, weil man das wahrscheinlich auch sogar die letzten 2-3 Jahre Jahrgänge im Moment im Handel noch findet. Das finde ich ist eine schöne Idee. Also für GG, wenn man GG. Ich frage mich nur nicht, ob wir nicht schon so nerdig sind, dass man sagt, das ist eigentlich, wenn du dann mit Riesling richtig glücklich wirst. Weißt du, was ich meine? Dass du also quasi...
Okay, ja,
das stimmt. Sagen, das ist eigentlich schon die zweite Stufe. Aber ja, wenn wir sagen, wir machen das jetzt Riesling in 10... Also nehmen wir mal an, wir kriegen Besuch aus Australien und wollen Riesling in 10 Weinen erklären. Das ist ja okay. Machen wir es so, damit wir nicht immer da hin und her eiern. Insofern gut. Ja, schön. Finde ich... Also klar, rennst du bei mir, ne, preaching to the converted. Ich habe das ja rauf und runter im Keller. Nur zu den wenigen Sachen, die ich immer noch kaufe.
Deal ist tatsächlich auch noch ein Produzent, der mir da... aufploppt, weil ich das
nicht
auch
mehr wegen des unterschiedlichen Release-Dates. Also Burgberg gegen Goldloch ging, solange die gleich gemacht waren. Aber der eine liegt jetzt dreiviertel Jahr länger auf der Hefe. Du musst du 20 Jahre liegen lassen, bevor du da irgendwie bevor du wirklich dann da diese Machart raus hast. Das funktioniert nicht.
Aber das hätte man auch argumentieren können, dass man sagen kann, ey, wenn du mal ein GG von der Nahe getrunken haben möchtest, kannst du auch Deal nehmen. Oder einen guten Dönhoff.
Ja, die Frage ist, muss man mal ein GG von der Nahe getrunken haben? Also für mich, ich subsumiere das mal unter Nahe, Rheinhessen, Pfalz, all das muss man mal im Glas gehabt haben. Und zu sagen, Birklingwolf ist so ein bisschen sein eigenes Ding, ja. Und dann nimmt man als nächstes dann jetzt ein GG von Emre Schönleber statt, was weiß ich was, Ungeheuer gegen Pechstein zu trinken, was nämlich echt viel indifferenter ist. Das ist viel schwieriger. Also in Jung würde ich immer sagen, traue ich mir das zu. Wenn du mir das hier, also immer vor dem Hintergrund, du stellst es mir hin, sagst, eins ist Ungeheuer, eins ist Pechstein, versuch dich mal dran. In Jung würde ich immer sagen, okay, sobald es ein bisschen tropisch wird, sind wir im Ungeheuer. Mhm. Der Pechstein ist viel straighter. Das ginge aber nach 10 Jahren ist schon vorbei. Und da finde ich, hast du den perfekten Match ausgewählt, weil es geht ja nicht nur um die Unterscheidbarkeit, es soll dann ja auch noch super duper spitze sein. Ja. Und das ist es ja.
Genau. Gehen wir ins Rheingau. Ah ne, nochmal zurück. Ein Wein, mit dem ich auch geliebäugelt habe, weil er so unter die Kategorie, vielleicht habe ich mir den Riesling noch nicht so ganz erschlossen, fällt, wäre ein Halenberg R von Emrich Schönleber, weil es ein bisschen mehr Restsüße hat und aber wahnsinnig gut reift, nicht zu teuer ist und auch eigentlich ein sehr schönes Riesling-Erlebnis bietet.
Ja, aber da haben wir zuletzt 2008 getrunken. Hm. Ich habe immer noch 5 und Dings im Keller, da musst du 16 Jahre lang warten. Das ist dann wirklich für Freaks.
Es dauert ein bisschen, bis das trinkreif ist.
Ja, da habe ich ja noch Magnums aus den Nullern, glaube ich, im Keller liegen oder so. Also das ist super, wirklich super. Aber das musst du ja 100 Jahre warten.
Rheingau, Weihe-Gräfenberg, ganz klar.
Jeder Mensch muss einmal Weihe-Gräfenberg getrunken haben. Und jeder Mensch muss auch gerne vorher mal ein bisschen irgendwie gegen Weil stänkern, weil ja die Handgemacht-Fraktion immer so tut, als würde der Mann irgendwie seine Weine im Labor anrühren, was totaler Bullshit ist, und sich dann mal eines Besseren belehren lassen.
Ja, ganz klar. Ist, glaube ich, auch das, also eines der GGs, was ich am häufigsten in verschiedenen Jahrgängen getrunken habe. Wir haben das bei Anja verkauft im Laden ziemlich lange und wir hatten jetzt bei dem Wohltätigkeitsbash aus der Magnum und 16er Greifenberg.
hat wieder alle konvertiert. Ist die, die einzige Möglichkeit, einem Weil-Hater zu begegnen, ist ihm einfach einen Griffberg einzuschenken, den gereift, dann ist Ruhe. Ruhe im Karton. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand jetzt so. Natürlich gibt es auch mal einen Jahrgang, der jetzt polarisiert oder sowas. Oder, ne, klar, aber ich habe noch nie erlebt, dass hier jemand ein sorgfältig ausgewähltes, gereiftes Griffberg GG eingeschenkt hat, sondern nicht völlig begeistert war und meistens auch sehr überrascht, wie sich das entwickelt. Ja. Und ich finde, klar, das ist deutsche Rieslingkultur. Also, wenn du schon seine Vettern, die Prüms, nimmst, denn das ist ja eine Familie, dann ist das eine perfekte Lösung, das auch noch mal zu nehmen.
Es werden bestimmt welche schimpfen. Langweilig! Aber nein, ich finde, das ist wirklich, das ist auch nicht zu teuer. Ich weiß nicht, was kostet der Greffenberg aktuell?
Gibt es 50, glaube ich.
Jetzt 50 sind wir jetzt so.
Ja.
Aber es war lange Zeit immer um die 40 Euro. Ja. Und jetzt geht es halt auch ein bisschen hoch. Also ist bezahlbar. Bevor ich jetzt weitermache, müssen wir über den Wein reden.
Ja, sehr gerne. Dann möchte ich gerne noch ein kleines Schlückchen haben.
Ich hoffe, er ist jetzt nicht zu warm geworden.
Oh, wird schon schief gehen. Ich trinke den auch. Ich trinke den auch mit 40 Grad, so gut wie der ist. Es wird interessant sein, das jetzt mal zu beobachten. Ich habe ja nun, wie gesagt, ich bin vorgestern aus Wiesbaden zurückgekehrt. Wir haben dieses Mal ja schon ein Aufwärmprogramm am Samstag gehabt mit einer 10-Jahres-Vertikale. Moorstein, Idich, Kastanienbusch. Dann sind wir weitergefahren zu Caroline Diehl und haben da Diehl und Clemens Busch, die beide 222-jähriges Jubiläum feiern dieses Jahr, nochmal dann verschiedene Sachen. Und dann kam abends und das ging ja runter bis zum 98er Eiswein aus der Doppelmagnum. Das war nochmal wirklich auch großartig. Ich habe so viele Sachen. Und dann
darf ich nochmal nachfragen? Mhm. 98er Eiswein in der Doppelmagnum.
Ja, ja. Sowas füllst du für den 222. Ja, da hast du dann mal mehr und dann verknappst du die Menge, die du auf den Markt bringst. Ne, machst du halt irgendwie und dann gehst du mit. Ich habe schon mal erlebt, das war eine TBA, ein Winzer hatte so viel TBA und hatte einen super geilen Wein. Wir schweifen ab, aber ich habe heute nicht so viel zu erzählen. Deswegen, ich war mit dem Winzer auf Sylt, hatte er den Wein dabei, der war gerade gefüllt. Er sagte, ich bin Wein ausliefern gefahren. Ja, ich habe diesen Weinberg irgendwie mal anders erzogen, habe da alles gemacht, alles super tippitoppi, die besten Trauben, die ich je in meinem Leben geerntet habe. Das spontan vergoren mache ich normalerweise nicht. Er hat gesagt, Bonzenwein, ich mache jetzt mal einen Bonzenwein. Also einen, den ich teuer verkaufe, so mit irgendeinem schicken Label und so weiter. Und dann war das alles super und dann bin ich in den Sprinter gestiegen und habe Weine ausgeliefert und dann hat der nochmal den Gärturbo eingelegt. Ja, und dann war der auf 1,3 Gramm Restzucker durchgegoren, richtig durchgegoren und der schmeckte so gut, sagt er, super. 1000 Flaschen, aber dann hätte ich alle alleine trinken müssen. Ich habe keine Kunden. Das ist schon ein paar Jahre her, ne? Schon 15 Jahre her. Ich habe keine Kunden für 1,3 Gramm Restzucker. No chance. Aber ich wollte gerne, der Alkohol war gut, 13,2 oder sowas. Das war alles super. Ich musste den Wein jetzt süßer kriegen, ohne zu viel von diesen ganzen Attributen zu verlieren. Und weißt du was? Ich habe dieses Jahr 80 Liter TBA geerntet. Verkaufe ich im Leben nicht. Habe ich 10 Liter TBA genommen und habe dies umsonst. Aber ich habe, da ist noch Botrytis drin. Nee, mit Aktivkohle komplett blank gezogen. Was auf der einen Seite für 80 Euro die Halbflasche verkaufen und dann mit Aktivkohle und dann den Feinschütten zum Süßen, damit der Alkohol oben bleibt und so. Sagst du, ja, okay. Ey, ich verkaufe keine 80 Liter TBA. Die trinken meine Enkel noch. Wenn ich das ja so. Und so macht man halt vielleicht auch mal eine Doppelmagnum Eiswein und dann 30 Jahre später oder in diesem Fall 26 Jahre später beim 222. Jubiläum abends um 10 einer recht angeheiterten Meute, die eigentlich gerade auf dem Weg zum Bus ist.
Mal noch schnell.
Noch einen großen Schluck. Aber super, der war grandios. Okay, Entschuldigung.
Kein Problem.
Jetzt hierzu, toll. Also ich genau die Frage war und danach dann 260 Weine und dann noch abends und so weiter. Also ich habe fast 400 Weine oder ich habe über 400 Weine verkostet in den Tagen. Ob mich das jetzt sensibilisiert oder desensibilisiert, das wird mal die Frage. Ja, weil meine erste Idee war, dass wir nicht völlig alt sind. Wir sind hier.
Ich habe es gestern Abend aufgemacht.
Okay. Ich hätte gesagt, wir sind hier in einem der letzten 5 Jahrgänge. Und wir sind nicht super gereift. Der Wein hat einen phänomenalen Schmelz. Ja, also diesen Schmelz, den ich jetzt im jüngeren Wein vor allem dann hatte, wenn ein bisschen längeres Hefelager da war. Also wenn das jetzt ein GG wäre, also einer von den Late Releases sozusagen, der ein Jahr später kommt. Er hat eine mittelkräftige Säure nur. Ist kein so ganz säurereiches Jahr, aber er hat eine feine Phenolik, als hätte da entweder eine Maischestandzeit stattgefunden oder wäre da noch ein bisschen was geschehen, um diese Säure zu unterstützen. Ja, damit der Zug stimmt. Denn obwohl er nur so eine mittelkräftige Säure hat, finde ich, stimmt der Zug sehr. Also dieser leicht fleischige Schmelz wird total gut abgeräumt von dieser Kombination aus Säure und Phenolik. Das ist ganz wichtig. Du hast ein schönes Spiel dabei. Dann kommt so ein ganz famoses kleines Bitter. Genau mein Beuteschema. Das mag ich sehr. Wenn also der Stein sozusagen ins Bittere dreht. Die Frucht ist reif, aber kein bisschen überreif. Wir reden hier über so eine reife Aprikose. Wir sind nicht im Bereich Mürber, Apfel oder sowas. Also null Überreife. Das ist spot on. Gleichzeitig ist die Reife der Säure und auch die Menge so, dass du denkst, okay, das ist nicht am 1. August gelesen. Ja, das durfte schon noch richtig reif werden. Und dann kommt, und das mag ich nicht immer, da haben wir schon drüber gesprochen, so Team Siegelsberg, Team Makobon, dann kommt so eine erdige Note, aber ich bin ja auch ein großer Hallenberg-Fan. Also insofern, deswegen ist es auch nicht so, dass ich das grundsätzlich nicht mag, sondern ganz im Gegenteil. Ich liebe das manchmal. Ich mag es nur nicht, wenn das in so eine sehr malzige Richtung geht. Und das tut es hier nicht, sondern wir haben hier auch genau, wir sind nur erdig. Kein Karamell, kein Malz, kein 2018, kein, ja, nichts, was mich stört. Also deswegen phänomenal auf der dunklen Seite der Macht.
Mm, absolut.
Wir haben schon erste reife Aromen und jetzt weiß ich eben nicht, wie reif wir sind.
Ich glaube, dass es daran liegt, dass ich es gestern aufgemacht habe und vielleicht jetzt mit dem Fahrrad hergefahren habe. Keine Ahnung, du hattest es im Glas in Wiesbaden.
Dieses Jahr, das ist aber ein 22er. Das ist ein 23er.
Ein 23er.
Das finde ich erstaunlich. Also wir haben ein paar reifere und ernsthaftere Weine, so dieses erdige Thema hatten wir schon, aber ich fand selbst bei den, die das normalerweise so sind, wie Rotenberg, der Rotenberg war extrem hell dieses Jahr. Aber auf der anderen Seite muss ich dann auch sagen, wir haben ja am Samstag Moorstein-Edig Kasseienbusch probiert und dann habe ich ihn am Montag bzw. Dienstag wieder probiert. War schon ein anderer Wein.
Ja, ist so. Und ich habe das gestern probiert. Nach dem Aufmachen, da musste ich mich extrem zurückhalten, hier nicht nur mit einer halben Flasche anzukommen. Ich das so gut fand, frisch, pop and pur, fand ich das schon so unglaublich gut. Mich schwer abgeholt.
Ja, sag mal.
Ich hol's.
Also Riesling GG haben wir, glaube ich, jetzt aber noch nicht gesagt, aber...
Zellerweg am schwarzen Herbert.
Ja, und jetzt gucken wir noch mal kurz, was Botmann dazu geschrieben hat. Ich finde ja, es ist ja immer, man muss immer ehrlich sein. Dann gucken wir mal, was Botmann dazu geschrieben hat. Und zwar nicht im Blog, sondern in der Tabelle, also wo das Ganze jetzt nicht auf schick gemacht ist. So, wo sind wir hier rein? Hessen, Riesling, GG. Und danach kommt direkt die Pfalz. Aber das ist ja noch Rheinhessen. Das ist am schwarzen Herbert und nicht der schwarze Herbert. Die etwas süßere Anmutung, also im Vergleich zum vorherigen, und das war der Hohensülzener Kirchenstück von Martenfeld Spanier. Die etwas süßere Anmutung macht ihn dann zum Wein der Wahl nach dem Glas Kirchenstück. Die Tiefe und was alles passiert, wenn der erste süße Fruchteindruck und Babyspeck Platz macht, ist beeindruckend. Oh, da komme ich ganz gut. Da muss ich mich jetzt nicht schämen, dass wir sie jetzt haben. Zudem davor habe ich gesagt, die würzige, leicht erdige Art der Lage, das ging um den Kirchenstück, ist nicht unbedingt mein liebstes Aromenbild beim Riesling, haben wir schon eben drüber gesprochen. Aber die Präzision, mit der das hier herausgearbeitet ist, beeindruckt mich sehr. Und bevor Missverständnisse aufkommen, ein Glas davon trinke ich mit höchstem Vergnügen, in diesem Jahrgang sogar mit allerhöchstem Granatenwein. Das war der Vorgang. Und danach dann eben dieses, danach trinke ich das hier weiter. Weil er eine etwas süßere Anmutung hat. So, bin ich zufrieden, kann ich mit leben. Schöner Wein. Was kostet er?
Das
ist der teuerste Wein. Der teuerste ist natürlich der
Wurzelecht.
Der Wurzelecht, der kostet ja aber 200 Euro oder sowas. Das hier kostet aber auch, glaube ich, schon 100, oder?
Muss ich gestehen, weiß ich nicht. Okay, können wir jetzt gleich nochmal nachgucken. Da lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster. Ich wollte auf jeden Fall einen Wein von Battenfeld Spanier Kühling Guyot drin haben. Weil ich finde...
Guyot bitte, so viel Guyot. Zeit muss sein.
Entschuldige.
Gelott.
Gelott. Kommt der Pelzer durch. Weil ich finde, in deren wahnsinnig großen Lagenportfolio sind immer wieder Riesling-GGs dabei, die wahnsinnig toll sind. Und ich eigentlich bei jeder großen Tischprobe, wo ich habe, immer wieder Weine habe, wo ich denke, Mann, ey, das ist wirklich präzise rausgearbeitet. Mhm. Das finde ich da auch. Mhm. Und warum habe ich jetzt am schwarzen Herbert genommen? Weil das ist pfälzisch, rheinhessisch, Sibirien. Da hat früher kein Mensch Wein angebaut und die Wein angebaut haben, haben den auch wirklich nur fassweise weiterverkauft, weil das Zeug überhaupt nicht reif geworden ist. Und dann entstand so vor 10 Jahren ungefähr so ein richtiger Run darauf, weil das eine viel kühlere Lage war und der Klimawandel eingeheizt hat in der Pfalz und da viele Leute mit hingegangen sind und Oliver Spanier das relativ früh erkannt hat und da sich Riesling-Lagen gesichert hat. Und ich finde dieses Erdige, was da drin ist, kombiniert mit dieser Aprikosenfrucht, ist wahnsinnig toll. Ist eine meiner absoluten Lieblingslagen.
Ja.
Meine Wahl.
Okay. Das waren jetzt alle 10 schon? War ich schon 10? Nein, wollte ich sagen. Weiter hier.
Das war meine Wahl Rheinhessen 1.
Ach so. Ach, du gehst ja an bei Anbaugebieten durch.
Genau. Okay, und gut. Den wollte ich aber jetzt einmal, bevor er ganz zu warm wird. Finde ich wirklich ein ganz tolles GG. Und mit dieser Geschichte, Lage und so. Zweiter Wein in Rheinhessen. Man muss mal Wittmann Morstein getrunken haben, auch wenn es langweilig ist.
Das ist überhaupt nicht langweilig. Ich finde ja auch, dass man das mal jung getrunken haben muss. Mhm. Das ist also das GG, wo ich sagen würde, kannst du auch mal jung trinken. Wobei, das hier kommt ja den Pappenfeldspann. Ja, kannst du ja auch jung trinken. Das ist, darüber reden wir dann nochmal. Ich finde auch, man muss mal Morstein getrunken haben. Ist natürlich mittlerweile leider auch nicht mehr so ganz billig. Ist ja schwierig.
Ja, aber das ist wirklich schwierig. Ja, Punkt.
Gut.
Ich habe so großartige Morsteine. Ja. 04, 07 sind zwei meiner.
04 haben wir jetzt zusammengetrunken und.
Absoluten.
You're preaching to the converted, auf jeden Fall.
Genau. Jetzt verlassen wir die Anbaugebiete.
Mhm.
Und es gibt welche, die kommen einfach nicht vor. Da kannst du jetzt gleich den Stab über mir brechen, dass ich zum Beispiel Franken rauslasse. Mhm. Aber dann ist es so. Ich komme jetzt zu Riesling mit Holz. Da kann man jetzt drüber streiten, muss man einmal Riesling mit Holzeinsatz getrunken haben? Ich argumentiere ja, um das Geschmacksbild einmal zu kennen und das einschätzen zu können. Wie verträgt sich Riesling mit neuem Holz? Und da gehe ich nicht auf eine Spur, die man vielleicht erwarten könnte, sondern ich nehme einen Wein, den wir hier schon mal im Podcast hatten, das Knipser Halbstück. Ist ein Riesling, der mit neuem Holz in Berührung kommt, da viele Aromatiken übernimmt, bezahlbar ist, wahnsinnig gut reift und gereift ab Weingut zu erstehen ist. Damit kann man sich ein gutes Bild darüber machen, mag ich es oder nicht.
Ja.
Und darum geht es so bei der Wahl, finde ich, um das einmal einschätzen zu können. Will ich das oder will ich das nicht? Deswegen finde ich, muss man es einmal probiert haben.
Schwere Aufgabe für die Leute natürlich, die jetzt nicht in Deutschland sind, das mal zu kriegen.
Stimmt.
Ist, ich meine, ich habe ihn gebracht in Folge 1 oder Folge...
Folge 1 oder Folge 2 war eine der ersten.
Ja. Und finde es ein großartiger Wein. Ich würde sogar, obwohl ich ja kein großer Fan der von Winning GGs bin, sagen, wenn man sich mit was anderem behelfen muss, würde ich den Forster 500. Ich glaube, den gibt es auch als Riesling, ne? Nicht nur als
Riesling. Ja, das stimmt.
Forster 500 und ein bisschen zweite musst du nicht ganz so lange liegen lassen. Ein paar Jahre. Ja. Also Riesling und neues Holz brauche ich theoretisch nicht. Und dann kommt sowas wie der Knipser, den ich ja selber gebracht habe. Und ist großartig. Ich finde auch, dass der Heinrichshof an der Mosel macht eine spannende Reserve mit neuem Holz. Muss man können, man muss die Lage dafür haben. Und dann geht das auch. Ja, schöne Idee.
Und Riesling ein bisschen out of the box. Odinstal. Und zwar Buntsandstein.
Mhm.
Oder Basalt. Hm. Basalt, ein bisschen wieder diese dunklere Ecke, die nicht ganz so natural ins Glas kommt. Buntsandstein hat weniger Schwefel, kommt ein bisschen natural, mehr natural ins Glas. Oder, das musstest du jetzt sagen, eins der neuen GGs, die ich noch nicht probiert habe.
Gibt ja nur eins,
das genau, das, also das Monopollagen-Berg-GG. Ja. Oder, ganz spannend, die haben einen absoluten tollen Weinberg übernommen. Und zwar einen in Herxheim, das ist so ein eingefriedeter. Wenn da ein Riesling rauskommt, das wird auch spannend.
Also das Odinstal-GG, ich fand das sehr lustig, das mäuselt ein bisschen. Dann habe ich so gedacht, das ist geil, 2024 und du stellst dann ein mäuselndes GG hin und keiner meckert. Finde ich gut. Also weil alle ja wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie Odinstal trinken. Und ich habe erst noch gedacht, so, da sich wirklich niemand aufgeregt hat, habe ich gedacht, bilde ich mir das jetzt ein. Aber dann habe ich mit Konstantin beim Frühstück darüber gesprochen und gesagt, komm, das mäuselt doch. Sagte, ja, da bin ich extrem empfindlich. Ich habe sofort gesehen, sofort. Und beim Mäuseln ist es eigentlich so, das habe ich auch nie so wahrgenommen, aber da hat er natürlich vollkommen recht gesagt, das ist ja ein sehr retronasales Aroma. Also du riechst in den Wein rein und da riechst du erstmal nicht viel. Und dann trinkst du den Wein. Dann stößt du zum Beispiel auf oder so, aber eigentlich schon beim, also wenn du aufstößt, ist es ganz besonders krass. Und dann hast du das und sowohl er als auch ich hatte schon Mäuse, also meine Tochter hatte Mäuse und die Frage ist das jetzt eigentlich wirklich so dramatisch oder ist das nicht eigentlich eine sehr kandierte Nuss, die da so, ja, so was Nussiges, deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn es nicht viel ist. Wenn es viel ist, ist es schlimm. Das Mäuse nur so ein ganz bisschen. Ja, weiß ich immer nicht, ob da nicht vielleicht Kühn in seinen besten Jahren noch die spannendere war. Dazu habe ich nicht genug.
Kühn würde auch gehen.
Sven Leiner. Leiner ist halt.
Leiner könnte man auch gut nehmen.
Ja, das Weingut heißt immer Jürgen Leiner, oder?
Mhm. Ja. Oder auch Renard von.
Bisschen Wilder Riesling finde ich auch gut.
Super. Muss man einmal so gemacht haben. Jetzt sind wir durch, jetzt schummel ich auf. Jetzt kommt meine ehrwürdig erwähnten Sachen.
So.
Das waren jetzt 10.
Das waren so die Runner-Ups sozusagen.
Genau, jetzt kommen noch so ein bisschen so.
Wenn man es also, nicht kriegt oder so.
Ja, nee. Ich finde, man muss einmal Wohlmut Riesling Edelschuh getrunken haben. Der kommt aber halt nicht aus Deutschland.
Wir wollen
aus
ja
Österreich.
Ja, wir haben ja Riesling gesagt, nicht deutscher Riesling.
Ja, doch, ich glaube, wir haben deutscher Riesling gesagt.
Ach so, ehrlich?
Ja, ja.
Okay, alles klar. Mhm.
Das ist schon auch wahnsinnig gut. Mhm. Das kostet auch 50 Euro, ist richtig teuer, aber es ist wirklich in ganz vielen Jahrgängen, in denen ich es getrunken habe, ein wahnsinnig toller Riesling.
Ja.
Und auch von der Aromatik her immer noch mal ein bisschen anders so, was ja auch klar ist, weil es Schiefer, aber Schiefer in der Steiermark und so. Mhm. Das ist schon besonders. Dann einer meiner absoluten Favoriten, gereifter Porphyr-Riesling von Wagner Stempel, weil es einfach so bezahlbar ist und wahnsinnig viel Riesling-Spaß im Glas hat.
Und glaube ich als Late Release gelegen oder hat
genau. Es gibt das Late Release, hatten wir glaube ich hier im Podcast auch schon mal. Da kostet er irgendwie 20 Euro kostet oder so. Das finde ich sehr gut. Ja, kein Keller, kein Kühler Ruprecht, kein Franken, kein Mosel GG, kein Kastanienbusch. Man muss ja irgendwo Sachen ausklammern.
Ja, also Frederik Emil oder so, wäre vielleicht nochmal so ganz interessant. Also
ja, gut, wenn man. Die Franzosen habe ich ganz rausgelassen.
Ja, wäre nochmal so ganz interessant auch immer so ein bisschen, wo man sitzt und so. Ich war zum Beispiel in Kanada und habe das erste Mal Enniskillen Off Dry getrunken und habe gedacht, ich bin sowas von an der Mosel und war so völlig geflasht. Also die Niagara-Halbinsel hat unglaubliche Rieslinge, aber die gibt es hier natürlich nicht. Warum willst du auch Eulen nach Athen tragen? Ist ja Quatsch, nicht? Also da, es gibt 2, 3 Herkünfte auf der Welt, die man nochmal erschmecken könnte. Aber ich finde es eine schöne Wahl. Das ist eine gute Wahl.
Es gibt Sachen, da habe ich echt lange drüber nachgedacht. Zum Beispiel Saumagen. Ne? Ich als Pfälzer sage, habe auf meiner 10 Riesling-Liste keinen Kaltstadter Saumagen drauf.
Nö.
Weil ich finde, Kühler Ruprecht Saumagen muss man nicht unbedingt getrunken haben.
Nicht
die, die von früher kommen.
Darüber haben wir schon gesprochen.
Darüber haben wir schon gesprochen, ja. Ganz klar. Aber die kriegt man nicht mehr so und mir gefällt auch dieses System da nicht so. Ja, dieses, ach, jetzt muss man sich so bemühen, dann R oder ein Doppel-R zu bekommen und dann muss man so viele andere Weine dazu kaufen und dann gibt es hier auf das, ich finde das alles ein bisschen albern. Wenn, dann Saumagen Rings, aber das habe ich nicht mit draufgenommen, weil so lange gibt es noch nicht.
Und kostet ja mittlerweile auch ein Vermögen, ne?
Kostet recht viel Geld, aber ist schon auch wirklich,
ja, ist wirklich cool.
gutes gegeben. Ja, und dann könnte man jetzt sich erschöpfend in Diskussionen vertiefen, warum kein Kastanienbusch, soll man Kastanienbusch idig?
Nein, das sind ja einfach nur gute Lagen. Dann kannst du ja alle 100 Lagen da durchprobieren. Nee. Etwas, worüber man diskutieren muss, weil wir wollen das ja noch ein bisschen fortsetzen, ist halt immer, wie tief steigst du ein in das Ding? Also wen will ich jetzt eigentlich überzeugen? Wenn ich in dem Riesling-Ding drin bin, dann reichen die 10 natürlich nicht. Aber sagen wir mal, also dein Onkel aus Amerika, der sich für Wein interessiert, kommt nach Deutschland geflogen und du willst ihm Riesling in 10 Wein nahebringen, dann ist es total super. Ich fand jetzt, dass Böhme und Töchter zum Beispiel als einer von 2 oder 3 VDP, 2 VDP-Betrieben, die auf Granit begütert sind. Quatsch, Schwarz ist auf Granit begütert. Vergiss Böhme und Töchter. Schwarz, aber auch Sachsen-Saale-Unschuld, da dieser zusammengelegte Ostverband. Und das hast du sonst nur noch bei Leibl, glaube ich. Leibl stellt in Wiesbaden immer nicht an. Und dann hast du wirklich so einen Wein, der so eine ganz eigene, duftige, blumige Art hat. Das kennt man teilweise aus dem Elsass, wo es das sehr viel häufiger gibt. Allerdings sind diese Grand Crus dann häufig in der Vergangenheit auch mal so fett gewesen. Und dann diese Porträts macht ja alles kaputt. Da kannst du ja nicht mehr von Lagentypizität reden. Also Leible ist immer besonders, weil du bist in Baden, denkst, das ist jetzt alles so schwer und dann riecht das so total blumig und ist leichter als Mosel in der Nase. Ja, wirklich unglaublich vibrierend in der Nase und dann hast du das jetzt hier auch mal bei Schwarz und das sind auch keine ganz, ganz leichten Weine, weil die Jahre ja auch nicht mehr so danach sind. Das fand ich total spannend, aber das kannst du doch deinem Onkel aus Amerika nicht irgendwie. Das ist ja nicht im Crashkurs 10 Rieslinge und so weiter. Also deswegen finde ich das schon okay. Und ich finde das erstens okay, was man einen ikonischen Betrieb mit reinnimmt, sondern ist es im Moment Birkling-Wolf und nicht Keller. Mhm. Nicht unbedingt, weil das besser wäre oder sowas, sondern weil es mit Keller tatsächlich, klar, wenn du da auf der Subskriptions- und Zuteilungsliste bist und bei Birkling-Wolf nicht, machst du es vielleicht andersrum.
Jo.
So what? Ich finde ein international verfügbares Teil wie Moorstein super wichtig. Ich finde die Gegenüberstellung von zwei Lagen aus dem gleichen Betrieb ist eine super schöne Geschichte. Ich finde die verschiedenen Süßegrade sind gut. Auch, dass man es nicht übertreibt, sondern gerade mal ein Kaviar und eine Auslese und eine BA nimmt. Alles gut, finde ich. Das ist eine schöne Liste.
Na?
Vielen Dank.
Gerne.
So, wir gönnen uns eine ausgesprochen exklusives Riesling-Vergnügen. 2020er Steinberger Wild Ferment von Kloster Eberbach.
Cheers.
Cheers. Kleine Warnung, gibt keinen Nachschlag. Geht nachher noch in die Probe rein. Du erfährst, da habe ich auch ein bisschen was über die Probe. Da musst du dich nachher natürlich dann zurückhalten. Mhm. Dafür gab es einen etwas größeren Schluck. Ich habe tatsächlich gar nichts Großes vorbereitet. Erstmal ein Erratum. Kommt ja nicht so häufig vor. Ich begrüße erstmal alle neuen Hörer, die jetzt über den Sommer dazugekommen sind. Einen begrüße ich ganz besonders, der hat tatsächlich sich in 4 Wochen durch 143 Folgen Blindflug gebinged.
Wow. Ist das gesund? Ist das gut?
Ich war gerade in Australien, da ist Winter und eine Woche lag er auch noch flach. Dann habe ich das schon verstanden, dann hielt ich ihn nicht mehr für verrückt, sondern nur für ambitioniert. Aber kurz, also eine Erratung. Beim letzten Mal haben wir gesprochen über diese, du hattest die Master of Wine-Geschichte aufgebracht und ich habe dann schon beim Schneiden gemerkt, dass mir ein Fehler unterlaufen ist. Die Geschichte, die Prüfungsfrage mit den Namen der Gemeinden, das ist eine Prüfungsfrage von den Master Sommeliers.
Okay.
Nicht den Masters of Wine. Dieses exzessive Auswendiglernen von Gebietsnamen und Ortsnamen und so weiter, das machen die Master Sommeliers, die sich ja auch rühmen, dass sie noch schwieriger sind, weil sie eine noch höhere Durchfallquote haben, weil es von denen noch weniger gibt und so weiter. Aber das war mir schon beim Schneiden aufgefallen. Aber irgendein Hörer hatte diese Folge auch weitergeleitet an Konstantin Baum und gesagt, guck mal, was Sie da erzählen, stimmt das denn? Oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte Konstantin sich gemeldet. Wir haben dann erst telefoniert, aber wir haben dann ja auch noch in Wiesbaden gefrühstückt. Und habe gesagt, kann ich das so sagen? Sag ich, aber nur, wenn du bitte nicht in Hannover wächst. Ich hätte jetzt irgendwie besserwisserisch angerufen und beschwert. Und hat er nicht. Nein, keine Sorge. Gut, alles prima. Wir hatten uns darüber unterhalten, dass er, woran er sich ein bisschen störte. Also wie gesagt, diese Frage ist keine Prüfungsfrage bei den Masters of Wine. Die ist bei den Master Sommeliers. Er hatte sich ein bisschen an meiner Bemerkung mit dem Anlass und zusammenhanglosen Lernen gestört. Die habe ich ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich von aus dem Podcast von dem für oder in Spanien recht bekannten.
Hast du mir denn da eingeschenkt?
Ja, und? Wie? Was heißt hier, was hast du mir da eingeschenkt?
Da muss ich noch drüber nachdenken.
Tim Etkin. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es von Tim Etkin in seinem Podcast war. Und er sagte halt, hey, wir lernen ja diese Sachen. Also die Idee beim Master of Wine ist ja, dass du zu allen Belangen der Weinwelt was sagen kannst. Und deswegen lernen wir zu allen und wir sind halt dann entsprechend auch sehr motiviert. Und das ist ja nicht so richtig anlasslos. Also wenn du dann über Sherry lernst, dann lernst du über Sherry, weil du das ja dann auch machen willst. Und das ist aber ja die triviale Begründung. Ne? Also diese Begründung geht immer. Also ein Mensch steht vor mir und richtet eine geladene 45er in mein Gesicht und sagt, du lernst jetzt was über Sherry. Dann habe ich erstens einen Anlass, da steht ein Typ mit einer Knarre und eine Motivation. Ich möchte nämlich gern weiterleben. Aber also und dann lerne ich das. Aber es geht jetzt natürlich daran, ob man eine intrinsische Motivation hat nach dem Motto, ich mag das. Aber das war ganz spannend, weil ich habe ihn ja nun schon ein paar Mal getroffen und der Typ ist ja auch jemand, der wirklich für Wein brennt. Also für ihn war die bestandene Master of Wine Prüfung nicht das Ende, sondern der Anfang der Reise. Ja, mhm. Und das hat ihm dann noch Zugang zu allem Möglichen. Der verkostet alles. Der ordert sich Sachen zu verkosten, um sich immer weiter zu bilden. Und wir haben dann eben darüber gesprochen, dass es schwierig ist, sich über Dinge zu informieren und zu lernen, die man nicht mag. Und sagte, gibt eigentlich keine Weinart, die ich nicht mag. Ne? Und dann sagst du, naja, und dann habe ich die Karte gespielt, die man immer spielt, bei einem Deutschen, nämlich Sauternes, weil kein Deutscher trinkt Sauternes. Wenn du mit Riesling, BA, TBA und Co. sozialisiert bist, dann kannst du mit Sauternes nicht viel anfangen.
Trinkt überhaupt noch jemand Sauternes?
Das weiß ich nicht, aber ich kann dir nur sagen, bei mir geht es wirklich so weit, wenn du mir einen Probenplatz anbieten würdest in der Decem-Vertikale, 50 Jahre gegen Decem, würde ich sagen, hey, gib ihm irgendjemand, der da wirklich Spaß dran hat. Mhm. Ja, ich könnte mich da zwar jetzt, ich habe drei maximal, vielleicht auch nur zweimal Decam getrunken, allerdings auch dann wirklich getrunken, nicht 3CL. Das kannst du mir so auf den Bauch binden.
Es geht mir auch so. Insgesamt Sauternes, aber gut.
Ja, ich war ja auch auf einem Sauternes-Wein gut und habe dann alles Mögliche. Und die machen ja mittlerweile eben auch trockene Weine, weil sie zwar nicht loswerden. Ja. Aber auch da sagt er, naja, also die Zahl der Tage, ich glaube, er hat wirklich so gesagt, die Zahl der Tage, an denen ich jetzt Sauternes trinke, kannst du an einer Hand abziehen. Aber doch, nein, und ich bilde mich da auch immer noch fort. Und so. Also das heißt, nicht mal da konnte ich landen. Und das gebe ich offen zu. Er ist sicherlich der Prototyp des Typen, der sich bei jeder Lektion gefreut hat, dass sie jetzt dran ist und dass er jetzt endlich was über Sherry oder restsüßen Spumante aus Italien lernen darf oder sowas. Aber ich habe ihm auch gesagt, da sind wir dann, glaube ich, auch einigermaßen friedlich auseinandergegangen. Ja gut, da bist du aber auch wirklich anders als viele deiner Kollegen. Ja, für viele deiner Kollegen ist nach dem Erreichen der Master of Wine Prüfung nur noch Bordeaux und Burgund interessant, weil es ihnen da dann Türen öffnet. Nein, das habe ich so nicht gesagt. Aber es gibt da auch welche, insbesondere die, die es gar nicht beruflich machen. Es gibt ja ein paar Ärzte etc., die das auch gemacht haben, einfach so aus Spaß. Insofern sind wir so auseinandergegangen. Für manche Menschen ist es tatsächlich so, dass es funktioniert. Aber ich habe auch gesagt, ich würde diese Prüfung nicht bestehen. Und, mal ganz ehrlich, Leute, mir ist dabei auch aufgefallen, ich bin so eine Pussy, was ich alles nicht mag.
Ja, schlimm.
Ich mag keinen Sauternes, ich mag kein Gamay, Beaujolais nicht. Ich mag dies nicht, ich mag das nicht.
Auxerrois nicht, ey. Auxerrois nicht. Alles abgewatscht. Es
ist unfassbar, wie viele Sachen ich wirklich kategorisch und null mag nicht. Das ist für jemanden, also sagen wir, für klar, ich meine, es gibt Privatleute, die sagen, ich trinke nur Burgund und Bordeaux oder nur Champagner und das ist okay, aber ich mache das ja beruflich und dafür ist es wirklich, muss ich wirklich sagen, es ist tatsächlich so. Boah, Bodenmann, ey, du nimmst hier echt eine Menge raus. So, nee, mach ich nicht. Brauchen Sie mich nicht einzuladen, dankeschön. Also, ja, bin ich ein bisschen zickiger als andere, deswegen würde ich wahrscheinlich auch mit Pauken und Trompeten durchfahren bei der Nummer. Die zweite Sache übrigens, die er erzählte, das fand ich auch ganz gut, weil wir das ja hier, das haben wir nicht falsch gesagt, sondern wir wussten schlicht nicht, diese Verkostungsaufgaben, die du da hattest, jeder muss alle machen.
Ach ja, genau, das wussten wir nicht.
Die sitzen da 3 Tage und müssen alles machen. Ich hatte ja da gesagt, hey, das fände ich aber unfair, wenn ich jetzt durchfalle und ich musste hier einen Mosel-Pinot, den es erst seit 2 Jahren gibt, verkosten und jemand anders durfte irgendwie.
Ja.
Ne? Nee, jeder muss alles machen, das sind schriftliche Verkostungen. Und er hat mal nachgeguckt, er hat irgendwie Zugriff drauf. Er sagte, bei dieser Aufgabe mit dem Mosel-Pinot war es auch so, da ging es, glaube ich, um 4 Pinots. Das Bestimmen der Rebsorte, das überhaupt, dass wir trinken Pinot, das ist schon die Hälfte der Punktzahlen.
Ah ja, krass.
Und damit dann fällst du schon bei dieser Aufgabe schon quasi nicht mehr durch. Da musst du noch 2, 3 Sachen, da waren noch ein paar andere Fragen drumherum. Aber er sagte, die Frage, ob du da jetzt irgendwie Grünhaus, erste Lage, die es seit 3 Jahren gibt oder sowas erkennst, ist da wirklich überhaupt nicht kriegsentscheidend. Also alle werden schriftlich abgefragt und dann geht es eben um verschiedene Aspekte und alle Probanden in dem Jahr haben da 3 Tage lang diese Sachen verkostet und das alles so gemacht. Also das war das Erratum und das war die Ergänzung. Wir hatten ja aber in dem Moment auch gar nicht vor, hier zu erklären, wie der Master of Wine funktioniert. Deswegen war das nur dieser eine kleine Fehler mit dem Master Sommeliers.
Du warst ja ganz nett, dass ihr euch darüber unterhalten habt.
Ja, das ist. Wir haben uns über was anderes kurz unterhalten, wo er so richtig den kompletten Nerd raushängen hat lassen. Das fand ich total schön und das werde ich hier im Podcast mal aufgreifen. Das musst du irgendwann mal ausbauen. Da freue ich mich schon. Ich muss eigentlich nochmal mit ihm darüber sprechen. Ich brauche noch ein paar Infos und dann.
Das wird lustig. Schnalle ich mich schon mal an.
Ja, das wird lustig. Die zweite Sache. Das ist kein Erratum, sondern das ist eher so, dass ich mich jetzt bei diesen ganzen Diskussionen wahnsinnig geärgert habe. Also über dieses erste Erratum, dass ich mal Master of Wine und Master Sommeliers verwechselt, da ärgere ich mich drüber. Aber dieses andere, dabei müssen wir da gar nichts korrigieren, sondern da habe ich nur so gedacht, so, boah, da habe ich etwas liegen lassen. Wir haben schon öfter gesprochen, das ist eigentlich vor allem mit Sascha, über diese Marktgeschichten und über diese Statistiken und so weiter und so weiter, über die Statistiken des Vertriebs und Verkaufs und ich habe auch Statistiken zitiert und jetzt ist mir eins erst aufgefallen, weil jetzt Effekte eintreten, die diesen Marktrückgang noch stärker betonen. Ne? Bei den ersten Statistiken nach Corona ging es immer um weniger, aber besser. Mhm. Es gibt eine Folge, da haben wir einen Vorsprung, wo ich so sage, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in Zukunft auf eine Welt hinauslaufen, in der sozusagen die Unterschicht und die Oberschicht weiter säuft und die in der Mitte finden das alles ein bisschen schwierig. So, ne? Also, dass ich nicht glaube, dass der Trend bei den Fine Wines ungebremst immer weitergeht. Und ich habe da ein paar ordentliche, valide Argumente gebracht, bla bla bla. Das heißt, da muss ich auch gar nichts zurücknehmen, sondern ich habe einfach das geilste Argument liegen gelassen, sozusagen. Das ist mir jetzt aufgefallen. Das muss ich hier einfach nochmal kurz loswerden, völlig zusammenhanglos. Anlass und zusammenhanglos. Die allermeisten Statistiken über diese ganzen Konsumdaten und so weiter sind Verbrauchsdaten auf der Basis von Zoll. Deklaration. Und wenn du dir die französischen Exportstatistiken anguckst, dann hast du zwei Dinge, die miteinander vermengt werden. Das eine ist das Geschäft mit Wein im insgesamt eher preisgünstigen Bereich. Du orderst einen Wein, du kaufst ihn, er wird geliefert, du bezahlst ihn. Und das andere ist die Erfüllung von Geschäften aus dem Vor- und Vorvorjahr. Das ist nämlich die Subskriptionsauslieferung. Hm. So, eat this, das ist der ganze Grund für weniger, aber besser. Und ich habe es nicht geschnallt und das hat mich tierisch geärgert, obwohl ich nichts zurückzunehmen habe, weil ich habe ja in die Richtung argumentiert. Denn was da letzten Endes passiert ist, ist gerade in Bordeaux ist nämlich der Durchschnittspreis tierisch nach oben gegangen. Hm. Aber was in Wirklichkeit passiert ist, ist, im Bulkware-Bereich, bei den Fassweinen etc., ja, wird es einfach weniger und nicht angemessen teurer, nur so ein bisschen teurer Inflationsausgleich. Und dann wird ausgeliefert die Subskription aus dem Vorjahr, als alles noch einigermaßen in Ordnung war.
Logisch.
Und nächstes Jahr wird dann nämlich die diesjährige Subskription ausgeliefert, die 30% im Preis runterging und trotzdem nicht geflogen ist. Und dann wirst du nämlich nächstes Jahr auf einmal, bam, die Peitsche zuknallen hören. Und dann geht nämlich dieser ganze angebliche weniger, aber besser, den geht dann kapeister. Und du bist dann in der Realität angekommen. Obwohl wir immer noch, natürlich, deswegen funktioniert die Subskription in Bordeaux ja nicht, weil wir immer noch im Preisniveau post-Covid irgendwie, wir sind, glaube ich, bei 21 angelangt. Also wir sind immer noch sehr, sehr teuer. Ja. Wir waren zwischendurch halt unheimlich hoch. Und das hat alles verfälscht. Das erklärt auch, warum die Champagner gerade schon geprügelt wird. Die hat nämlich kaum Subskriptions.
Ja.
Weil die Entscheidung, wann ein Wein degorgiert wird, trifft nicht der Exportmanager, sondern der Kellermeister. Und deswegen gibt es dieses Termingeschäft da an der Stelle nicht, weil die unter Umständen mal sagen, nee, ist noch nicht so weit. Und wenn du dann, wenn der Kellermeister sagt, nee, der muss noch 3 Monate auf der Hefe liegen und du hast Kontrakte verkauft, hast du natürlich ein Problem. Deswegen gibt es das da an der Stelle. Deswegen haben wir da eine andere Geschichte. Und die dritte Geschichte, das erlebe ich jetzt auch, habe ich auch in Wiesbaden immer so, ja, wir haben keine Probleme, wir verkaufen immer noch alles aus. Wenn du das Burgund dir anguckst, die meisten Weine in Burgund könntest du 50 Mal verkaufen. Die sind also sozusagen, wie beim Börsengang würde man sagen, die sind überzeichnet. Ja? Ja. Wenn da ein Verkäufer abspringt, ist er sofort der Nächste. Aber die meisten dieser Weine kannst du mittlerweile nicht mehr 100 Mal verkaufen, sondern nur noch 25 Mal. Die Nachfrage hat sich geviertelt. Es schlägt sich nur im Moment noch nicht am Absatz durch. Wenn wir allerdings einen Rückgang haben, dass tatsächlich die Flaschen nicht mehr verkauft werden, die da sind, dann wird es schwierig. Und wir haben auch über die Koppelgeschäfte gesprochen mit Möhrt Eis für Krug Vintage. Da wird auch noch einiges gedreht. Aber Tatsache ist nämlich, dass die Händler, die Kosch und Co. haben, insgesamt gerade weniger Umsatz machen, weil eben das nicht zugeteilte High-End-Geschäft mitnichten nicht betroffen wäre. Also da habe ich jetzt einfach diesen Denkfehler gehabt mit der Subskription. Das fiel mir halt deswegen auf, weil wir es jetzt in den aktuellen Zollstatistiken haben. Du hast so lange gesprochen, dass ich fast, oder soll ich noch eine kleine Anekdote noch erzählen? Doch, eine kleine Anekdote.
Das ist schön.
Ja, lass uns über Babyspeck reden.
Babyspeck, ja gut.
Ich schaue ja immer so, auch in meine Wiesbaden-Texte, was sich häuft, was ich früher geschrieben habe, was ich heute schreibe. Früher habe ich ganz oft Mineralik geschrieben, das schreibe ich gar nicht mehr. Ich schreibe mittlerweile Phenolik, weil es ist einfach keine Mineralik. Aber wir müssen mal weg davon. Also ja, Riesling ist die kalziumhalteste Sorte und vielleicht kann man das sogar schmecken, aber es ist ja nicht wirklich Kreide. Ich habe immer noch Kreide, aber Mineralik nicht. Was jetzt neu dazu gekommen ist, ist Babyspeck. Und da ist ja die Frage, wieso? Ist das jetzt meine Mode oder so? Und das
ist ja ein komisches Wort auch, wenn man mal ehrlich ist, für Wein. Babyspeck.
Ja.
Also es ist völlig absurd eigentlich. Warum?
Also ich meine, es ist letzten Endes eine Süße, die nicht auf Zucker baut. Also die Königsdisziplin beim Weinverkosten ist ja immer noch nicht auf Zucker reinzufallen, beziehungsweise die Süße einigermaßen sauber einzusortieren. Wir haben das Problem, wir haben ein Genom und einen Detektor und wir können nur sagen, süß oder nicht süß. Alle anderen Informationen, ob das jetzt Zucker ist oder was anderes, müssen wir über verschiedene andere Faktoren rausfinden. Wir haben einmal Aromatik, also Vanille schmeckt für uns immer süß, selbst wenn gar kein Zucker da ist. Wenn es vanillig ist, wenn wir also Holz haben, haben wir meistens keinen Zucker, weil Zucker im Holz führt zu Essigbildung, also oder hat große... Ach, du musst keine Önologie-Vorlesung machen. Also wenn du einen Wein mit Zucker, der nicht ganz stabil ist, ins Holz tust, dann kann es fürchterlich schief gehen. Wenn er vorher in der Gärung stecken geblieben ist und dann drin liegt, ist das nicht so schlimm. Aber wenn er eigentlich noch wollte, dann wenn er nicht mikrobiell stabil ist, dann droht Armageddon. Also so an Vanille und so weiter und dann süß, dann weiß man meistens so, ja, nee, das ist wahrscheinlich kein Zucker. Und dann kannst du über die Textur gehen. Zucker ist ja Schminke auch immer so ein bisschen, hat immer so was Cremiges und sowas. Wenn das so super kristallin ist, ist es wahrscheinlich auch nicht. Kann aber natürlich auch dann sehr hohe Säure sein. Mhm. Bla, bla, bla. Es ist super schwierig. Und jetzt merke ich einfach, dass ich, glaube ich, dazulerne. Weil wir haben ein paar Betriebe in Deutschland, die konsequent trocken sind und die nicht irgendwie sich in die Hose pinkeln, wenn der Jahrgang mal ein bisschen mehr Säure hat. Die dann einfach trocken bleiben und sagen, ja, das ist der Jahrgang, der ist jetzt. Und die kennt man natürlich und die hat man dann mal offen verkostet. Ich habe jetzt in Wiesbaden wieder blind verkostet. Also ich habe immer die Spalte mit dem Namen ausgeblendet und ich habe so den Eindruck, dass ich mittlerweile bei dieser Frage nach Babyspeck, ich erkläre gleich, was das ist, oder Zucker, immer mehr Erfahrung habe, was es ist, weil das ist das Wunderschöne, wenn du so einen Wein verkostest und du weißt, der hat keinen Zucker. Also am schönsten ist natürlich, du hättest die Analysewerte, dann kannst du immer schön schnacken, haben wir nicht. Aber wenn du so Betriebe hast, deren Weine du dann über mittlerweile doch ein Jahrzehnt verfolgst, klar, seit 2015 haben die aufgehört mit dem Zucker, weil 2011 ist das so schief gegangen, ja, und 2012 und so. Mhm. Und du hast jetzt so 10 Jahrgänge und du kannst dir das so vorstellen. Also Leute wie Oettinger, wie Barth, wie Weil und so, die ja, obwohl es ihnen Leute immer vorwerfen, weil die Gummibärchen Aromen haben und so, nein, es hat keinen Zucker. Es hat wenig Zucker. Riesling hat immer ein bisschen Zucker, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Und dann bei Barth war das diesmal so, dass du so merktest, so, boah, was für eine Extraktsüße dahinter und so weiter, aber das ist kein Zucker. Und dann habe ich mich getraut, das zu schreiben. Und dann habe ich Marc abends getroffen in der Villa im Tal und gesagt, bitte sag mir das doch ganz gut. Nein, hast du alles ganz richtig erkannt. Aber ich bin da immer noch nervös. Früher habe ich solche Weine dann auch mal rausgelassen aus dem Blog, weil ich mich nicht blamieren wollte, dass er, wenn du sagst, haha, der Trottel, der hat 7 Gramm Zucker.
Hat überhaupt nicht geschmeckt.
Und dieses Babyspeck heißt letzten Endes, das ist schon so, ein Riesling-Phänomen.
Ja, ich verstehe das schon. Also die Extraktsüße ist so hoch und es wirkt so.
Und dann hast du noch das Hefe, diese Hefeprägung, weil die GGs eben mittlerweile doch alle bis in den Mai oder im April auf der Hefe liegen. Du hast dann dieses Fleischige, du hast dieses Plüschige und dann weißt du halt nicht, ist das jetzt Zucker oder ist das nicht Zucker? Und mittlerweile weiß man das dann eben doch. Und ich probiere es dann blind und ich sage, das ist Zucker. Und dann decke ich auf und dann ist das Diefenhardt, die ich ja sehr schätze. Die machen immer einen sehr trockenen und einen nicht so trockenen. Mhm. Ja. Und dann sage ich, das ist kein Zucker und dann ist das Barth. Und dann denke ich, boah, klopfe ich mir erstmal auf die Schulter. Und natürlich nur bis zum nächsten Mal, liebe Leute, bis ich das nächste Mal daneben liege. Aber erstmal habe ich so gedacht, so, und deswegen traue ich mich das jetzt. Ja, auch hier bei Battenfeld Spanier habe ich ja dann auch mal so geschrieben. Und das ist aber eben wirklich anders als bei Schellenblau beispielsweise, wo du auch nach 15 Jahren noch so eine süße Frucht hast oder Viognier. Ja,
ganz krass.
Ja, krass, wo du so denkst, das muss doch Zucker haben. Habe ich früher auch immer so gedacht. Ja. Und dann sagt die, Viognier mit Zucker gibt es nicht. Das würde übrigens auch richtig scheiße schmecken, weil er ja so viel natürliche Süße in anderen Abführungen mitbringt. Und diese Weine sind aber gar nicht unbedingt süß wegen des hohen Extraktes oder hohen Alkohols. Das ist einfach so eine Aromatik, die bei uns, Stichwort Vanille, bei uns einfach diese süße Assoziation anscheinend auslöst. Ich kann es gar nicht genau sagen. Müsste man vielleicht mal untersuchen. Vielleicht hat es auch mal jemand untersucht. Aber mir ist halt aufgefallen, dass in dem aktuellen Text, weiß ich nicht, 40 Mal, also in den drei Texten zusammen 40 Mal Babyspeck auftaucht oder sowas. Und das bedeutet dann letzten Endes, dass du so eine süße Anmutung hast, die auch manchmal sogar noch so ein bisschen plump wirkt und du darunter dann was erlebst, was dann so viel zum Thema Babyspeck. Lass uns mal über diesen Wein reden.
Das können wir machen. Der fordert mich.
Könnte das der Grund sein, warum ich ihn eingeschenkt habe?
Möglich, nein. Möglich.
Ach, niemals.
Als ob die Hausaufgabe nicht schlimm genug gewesen wäre. Hätte mir jetzt mal echt so einen schönen Lisa-Kabi einschenken können, aber nein. Es hat schon eine sehr fordernde Nase. Die war, als es kalt war, sehr verschlossen. Es wird jetzt ein bisschen offener. Ich finde aber eher, dass es so ein bisschen kräutrig, fast tabakig ist.
Total. Nicht nur ein bisschen. Das ist sehr kräutrig.
Es ist wenig fruchtig so in der Nase, sondern wirklich kräutrig, tabakig. Und ich bekomme dann schon so ein, also diese Nase ruft in mir eine Assoziation auf, was gleich in meinem Mund passiert. Manchmal ist das ja so, ne? Und bei der Nase habe ich das Gefühl, gleich kommt was Bombiges in den Mund. Mhm. Also was Kräftiges. Ja? Und dann ist es ganz spannend. Am Anfang, als es kühler war, war das noch mehr. Dann war das auch so. Und dann ging es aber so kristallklar zitronig hinten weg.
Ja.
Mit einem irrsinnigen Zug und einer tollen Säure. Das ist super trocken.
Ja.
Es ist staubtrocken.
Darf ich ganz kurz einmal dazu sagen? Ich glaube, was in Zitrone, für mich ist es archetypisch Limette.
Limette, okay, ja.
Gehe ich auch mit. Das ist so ein bisschen grüner statt gelber. Mhm. Ein bisschen flirtet mehr so mit Apfel als mit Grapefruit sozusagen. Stimmt,
und Apfel habe ich auch hier. Mhm.
Wirklich, hat so ein bisschen Mojito-Style irgendwie. Es ist schon.
Mir gefällt er ein bisschen wärmer besser als ganz kalt.
Ja.
Ist wirklich aus einem Guss. Ist schön, sehr schön. Trinke ich extrem gerne, ist aber fordernd. Könnte ich jetzt in meinem Freundeskreis nicht jedem einschenken.
Mm.
Weil es halt so sehr trocken ist und so dieses Limette, Zitronen geprägt mit ein bisschen bitter. Ich finde das sehr schön. Ich kann überhaupt nicht sagen, was es ist.
Mm.
Da strecke ich die Waffen. Das finde ich super schwer zu sagen, was das sein könnte.
Das ist okay. Also du hast von mir natürlich ein bisschen eingeschenkt bekommen. Diese Zitrusgeschichte ist die Lage.
Mm.
Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen. Jede Generation hat vielleicht ihre eigene Bucketlist und ihre eigene, muss man mal getrunken haben, Liste. Und ich hatte immer so die Idee, das könnte vielleicht in 10 Jahren dann auf der Liste stehen. Also die 2000 Euro Preis stehen so ein bisschen dagegen.
2000 Euro?
Ja, das muss man, darüber müssen wir gerne mal reden. Aber das muss nicht unbedingt so bleiben. Sagen wir mal so, ja. Ich hatte ja gesagt, heute Abend gibt es Weine von 20 bis 2000 Euro, was bei Botmann halt so donnerstags ins Glas kommt.
Unter der Woche hier mal so schnell weggeatmet. Genau.
Allerdings ist es so, dass die 2000 Euro müssen wir ein bisschen relativieren. Denn es ist ein Versteigerungswein und der wurde im ersten Jahr in Magnums versteigert für 330 Euro und im zweiten Jahr für Doppelmagnums für 2000 Euro. Also plus dann noch Gebühren und so weiter. Wir reden also eigentlich über 2,5. Aber dieses Rekordergebnis hat er sich dann, glaube ich, auch geschmacklich erarbeitet, weil es eine nasse Versteigerung ist, weil die Leute das probiert haben und ein paar Leute das unbedingt haben wollten. Das ist jetzt der 20er, 18 war der erste Jahrgang, 19 der zweite. Wir reden über Steinberger Wild Ferment, über einen wirklich abgefahrenen Wein. Und ich hoffe immer noch, dass das Weingut von diesem Quatsch Abstand nimmt mit diesen Magnums und Doppelmagnums und das endlich mal in Halbflaschen füllt mit einem Ausrufpreis von 75 und dann gehen die vielleicht für 200 Euro weg. Ich bin jetzt ein schlechter, wie heißt das, ein undankbarer Empfänger sozusagen, weil wir haben die jetzt gerade mal geschickt bekommen und Katrin wird das ja sicherlich hören. Irgendwie, hallo Katrin. Katrin Puff, die Önologin. Als sie angefangen hat 2018 bei Kloster Eberbach, da kam sie aus Thailand, hatte 10 Jahre in Thailand gearbeitet bei diesem Weingut, was dem Mitinhaber von Red Bull gehört. Das ist in Thailand damit beteiligt. Und sie hat mal erzählt, sie hat dann irgendwann so vom Konzept her gesagt, also hier wäre es jetzt wirklich an der Zeit, was mit der Bewässerung zu tun. Am besten wäre es, wir würden einen See anlegen zwischen den Weinbergen. Einen Tag später rollten die Bagger, wurde ein See angelegt zwischen den Weinbergen. Ja, so. Und die kamen dann zu Kloster Eberbach. Ja, genau. Ein hessisches Staatsweingut halt.
Konnte man nicht unbedingt einen See anlegen.
Aber Tatsache ist sie dann irgendwie in den Steinberg gegangen und kam dann da an so einer Bude vorbei. Das sieht so ein bisschen aus wie eine mittelalterliche Eisbude. Ja? Wenn ich da vorstelle, denke ich, da steht dann, kommt gleich so ein Mönch in der braunen Kutte und sagt, hallo, wollt ihr ein Eis? Aber Tatsache ist es die alte Schmiede. Und sie hat dann mit dem Außenbetriebsleiter geredet und gesagt, weißt du was, lass uns doch hier einen Wein machen. Lass uns doch einen Wein im Weinberg machen, aus der ganz alte Art, die ganz alte Art der Zisterzienser und Co. Und wir haben hier im Podcast schon mal drüber gesprochen, die Spontanvergärung ist eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Früher wurde immer mit Pierre de Cuve gearbeitet, mit der Beimpfung. Und genauso wird dieser Wein gemacht. Es werden also 2 Wochen vor der Lese schöne Trauben rausgesucht aus dieser Lage, die Lage habe ich gerade vergessen, und werden eingemeischt in einem Glasballon und der wird dann einfach im Weinberg stehen gelassen. Irgendwo unter dem Busch versteckt sozusagen, damit ihn kein Tourist mitnimmt, weil man kann da ja schön spazieren gehen in diesem Klo. Und nach 14 Tagen werden dann aus der Lage schöne Trauben geerntet, eingemeischt und ich glaube mit einer mobilen Presse irgendwie ausgepresst und dann in so alten Holzfässern in der Schmiede beimpft mit diesem dann natürlich längst gärenden. Mhm. Der ist aber dann auf der Maische geboren. Also dieser Beimpfungsballon ist Maische verboren. Da hast du einen kleinen Kick extra an Gerbstoff, der hier auch drin ist.
Ganz klar. Phenolik, aber nicht störend.
Also nee, es ist ja auch ganz fein, 100 verdünnt.
Fein schmirgelnd.
Ja. Und dann wird das Ding so durchvergoren und der wird dann wirklich komplett fertig gemacht und wird dann nur noch zum Füllen in den Keller gebracht. Das heißt, wir haben eine komplette Weinbergsflora und keine Kellerflora mit drin. Und das hat sie dann gemacht. Und ja, ich verstehe die Idee jetzt natürlich. Also die Kloster Eberbach ist im Besitz des hessischen Landes und der jeweilige Finanzminister ist der entsprechende Vorsitzende des Aufsichtsrates oder Beirats und der Dieter Greiner, der Geschäftsführer, der hat unglaublich viel bewirken können mit seinem zweiten Aufsichtsratsvorsitzenden. Ursprünglich war es der Ministerpräsident sogar, also Koch, mhm. Roland Koch war selber mal Aufsichtsrat und dann hat es, als der dann rausging, ging es an den Finanzminister und die waren richtig dicke, ob die Bedu waren, weiß ich nicht, aber die waren richtig dicke. Der hatte richtig Ahnung vom Thema, der hatte Bock und deswegen konnten die das ein bisschen nach vorne bringen und der hat sich das Leben genommen. Und das war eine totale Zäsur und jetzt sitzt da irgendein Sesselfurzer und jetzt erfährt man noch nichts über die Zusammenarbeit. Dann wird gesagt, ja, ist mein Dienstherr. Also, und mehr wird dann nicht mehr gesagt. So. Und für den ist das natürlich total super, wenn du dann so ein Projekt hast und dann kommt nach 3 Jahren irgendwie, also die werden ja im 5. Jahr auf den Markt gebracht, also dieser Wein wird nächstes Jahr versteigert. Die sind jetzt mit bei der Versteigerungsvorprobe am Sonntagabend, waren sie erstmals mit die reingekommen. Früher haben wir die ja separat. Mhm. Deswegen haben ihn schon ein paar Leute gesehen. Ich dachte, wir wären die Ersten. Wir hätten auch die Ersten sein können, weil er liegt hier ja schon eine Weile.
Stimmt.
Die den überhaupt sehen. Katrin hatte irgendwann angerufen und gesagt, hey, du hast ja diese VDP-Auktionsreserve-Geschichte immer gemacht, warst du auch bei. Das war immer spitz auf knapp und immer so, kann ich dir nicht einfach die Sachen schicken, wenn sie fertig sind. Mhm. Habe ich gesagt, kannst du? Aber nicht, wenn es im Sommer ist, sondern war es jetzt im Sommer. Deswegen hat sie das jetzt losgeschickt, sodass meine Frau das entgegengenommen hat. Die war ja ein bisschen früher hier als ich. Das heißt, du weißt, wir verkosten die ganze Auktionsgeschichte heute Abend. Also bis auf die Raritäten. Den 1925er, 99 Jahre alten Spätburgunder, den gab es jetzt am Sonntag zu verkosten. Das war ganz schön.
Ach, den haben sie uns jetzt...
Den haben sie uns nicht geschickt. Sie wollten eigentlich die TBA schicken, aber die gibt es anscheinend gar nicht. Die haben wahrscheinlich die TBA abgestuft und keine Versteigerung Goldkapsel rausgemacht, sondern bringen die so raus. Sonst hätten wir wenigstens das, aber wir kriegen schon mal ein paar schöne Sachen. Also keine Sorge. Also, der Wild Ferment ist natürlich dann toll, wenn du deinem Dienstherrn zeigen kannst. Übrigens jetzt hier im zweiten Jahr Doppelmagnum 2000 Euro. Aber, weil du kannst dem wahrscheinlich nicht erklären, mach doch Halbflaschen. Und dann kaufen nämlich die ganzen Blindflugrunden und so. Ja? Mhm. Die würden das alles kaufen. Von den 60 Halbflaschen, die du da irgendwie auf den Markt bringst, tauchen 25 in den nächsten 12 Monaten bei Instagram auf und machen dir einen Mediawert, der das Fünffache von diesen komischen 5 Doppelmagnums darf zu 2 Mille ist. Aber das versucht mal irgendein CDU-Finanzminister zu erklären, der sowieso die ganze Zeit irgendwie immer alles schriftlich haben will. Das ist ein bisschen schwierig. Deswegen machen sie diese Doppelmagnum. Ich hoffe, sie gehen davon runter und machen das nochmal in Halbflaschen, weil dann könnte das nämlich ein Wein für die Bucketlist sein. Ich finde das traurig so unglaublich gut. Und das
ist nicht gut.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord. We wish you a safe onward journey und ein Zeitalter.